Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Um. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gary Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht bekommen wir heute eine. Vielleicht nicht zu diesen großen Fragen, aber nochmal zum Thema Cannabis. Ja,
mein Gott.
Weil das ist der zweite Teil mit unserem großartigen Gespräch oder mit einem wunderbaren Gespräch mit Dr. Sebastian Schulz, aka Sebastian Marinkolo.
Genau, in Ausgabe 86 von Viele Wege führen nach Om.
Ja, ja, genau.
Das ist ja auch gerade wieder sehr zeitgemäß, unser Thema, weil ich glaube, gestern oder so war ja die Anhörung im Bundestag.
Ja.
Zum Thema.
Ja.
Habe ich mir zumindest gestern beim Deutschen Hanfverband die Best of, wie heißt der, Georg?
Ja, ja, das habe ich mir auch angeguckt.
Das
ja,
war
er hat das gut gemacht.
Super hat er das gemacht.
Ich fand das witzig, dass die AfD, dass der Mann von der AfD.
Der Mann von der AfD war ein bisschen verstrahlt.
Der hatte,
glaube ich, ein Schnäpschen zu viel gehabt.
Ja.
Genau, die Anhörung im Bundestag zur Neuregulierung, sagen wir ja jetzt neuerdings, wir haben ja gelernt in unserer ersten Folge, dass das jetzt noch keine richtige Legalisierung ist, die da ansteht, sondern eine Neuregulierung des Cannabisgesetzes. Und da fand gestern heißt, wir sind jetzt gerade hier und nehmen am, was ist denn heute für ein Tag? 7. Ja, November.
Ja.
Nehmen wir die Moderation hier auf für das Gespräch, was wir ja schon vor, glaube ich, 2 Wochen aufgenommen haben oder mehr.
Ja.
Genau, und also die Abstimmung war gestern am 6., nicht die Abstimmung.
Ich wollte gerade sagen,
nein, die kommt erst noch. Die ist, glaube ich, am 16. Und das war ganz spannend. Also da haben halt alle möglichen Leute nochmal eine Runde von Experten befragt, wo eben auch der, ich glaube, da ist der Vorsitzende vom Hanfverband, ne?
Ja.
Wie heißt der nochmal? Georg?
So ein Wursch oder so?
Nee, irgendwie, Entschuldigung, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall ein super Typ. Sollte man auf jeden Fall auch bei YouTube mal abonnieren, wenn man sich für das Thema interessiert. Den Hanfverband, die machen einmal die Woche so eine Nachrichtensendung mit ihm. Der ist echt gut.
Ja.
Er hat echt Ahnung. Ist auch ganz lustig und so. Und ja, da hat man wieder einiges gelernt und das war ganz interessant. Und wir sind gespannt, wie es da weitergeht.
Ja,
wir drücken
ja,
die Daumen.
Ich auch. Ja,
genau. Aber heute reden wir weiter mit Dr. Sebastian Marinkolo. Und zwar ist heute das große Thema ja die Kunst des Highs.
Die Kunst des Highs, ne? Genau.
Also die Kunst des Highs, das ist ja nicht nur der Titel vom Buch von Dr. Sebastian Marinkolo, sondern auch so ein bisschen so sein Lebensthema, würde ich jetzt mal so behaupten. Er kann uns gerne korrigieren. Aber eben wirklich die Frage, wie kann ich denn das Cannabis-High zum Beispiel kreativ nutzen oder zur Erkenntnisgewinnung, all diesen Sachen,
genau.
Also eben jetzt nicht nur in der Ecke hängen, Couch gelockt und Musik hören und so, sondern wie kann ich das wirklich ganz kreativ nutzen, wie kann ich in den Flow kommen mit Hilfe von Cannabis.
Genau.
Zum Beispiel, das ist jetzt eigentlich so das Hauptthema und da haben wir ja in der letzten Sendung noch gar nicht drüber sprechen können, weil wir uns so viel mit den ganzen logistischen Fragen zum Thema Cannabis und vielen Mythen, die wir auflösen mussten und aufklären wollten, beschäftigt haben. Also wer jetzt heute hier so reinstolpert und die erste Folge nicht gehört hat, dem empfehlen wir an der Stelle jetzt eigentlich go back to episode 85.
Ja, ganz genau. Da ist man wenigstens dann, wenn man die gehört hat, ist man mal so auf dem vorerst aktuellen Stand, was so die ganze Gesetzgebung und so angeht. Und
die Wissenschaft.
Und falls man sich noch nie mit dem, falls man das Thema immer nur so am Rande so mitbekommen hat, wäre das ein guter Einstieg.
Das ist ein super Einstieg.
Worum es geht eigentlich.
Genau.
Ja.
Und genau wie eben auch die Bücher vom Sebastian, also die lohnen sich alle. Also das ganz,
gerade die Kunst des Highs finde ich besonders gut, weil es ein sehr, sehr kurzweiliges Buch ist, was von der Aufteilung sehr, sehr schön ist. Es ist kurz gehalten, es ist auf den Punkt gebracht und es ist, ich habe es ja glaube ich schon im ersten Teil erwähnt, wenn ich mache es jetzt nochmal, es ist praktisch wie so eine Gebrauchsanleitung.
Genau.
Ne? Also,
also das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Sein neuestes Buch gibt es leider bisher in der Form nur auf Englisch, das heißt Elevated Cannabis as a Tool for Mind Enhancement. Das ist allerdings eine englische und erweiterte Version von einem Buch von Sebastian, was es auch auf Deutsch gibt, das heißt High. Und hier in der englischen Version, da gibt es 3 komplett neue Kapitel und der Rest ist auch nochmal überarbeitet, aktualisiert etc. Das heißt also, wenn ihr das Buch High noch nicht habt und gut Englisch könnt, dann kauft euch erstmal besser Elevated Cannabis as a Tool for Mind Enhancement.
Mhm.
Ja. Und vielleicht kommt da ja auch das Ganze auf Deutsch noch raus, die überarbeitete Version. Das haben wir das gefragt? Ich weiß es schon nicht mehr in meinem Alter.
Ich glaube, wir haben das gefragt.
Wenn wir es nicht gefragt haben, fragen wir es nochmal und reichen das dann nach.
Genau.
Ja, ansonsten haben wir Sebastian ja ausführlich vorgestellt in der letzten Sendung, also vielleicht nur ganz kurz. Der Dr. Schulz, der Dr. Marinkolo, der hat Philosophie und Linguistik studiert in Tübingen und in Amerika und hat ganz, ganz viel auch geforscht zum Thema Cannabis, hat eben neben den bereits erwähnten Büchern auch noch zum Beispiel das Buch What Hashish Did to Walter Benjamin verfasst, was es auch überall zu kaufen gibt, wo es Cannabis-Bücher zu kaufen gibt, ja. Also wahrscheinlich bei Amazon. Er hat ganz viele Essays geschrieben und hat auch bei Sensi Seeds in Amsterdam gearbeitet. Das ist die größte Cannabis-Samenbank der Welt, hat da so den Expertenblock geleitet und war auch in der Cannabis-Industrie schon als Kommunikationsmensch tätig. Fotografieren tut er auch, ganz tolle Sachen, die gibt es in seinen Büchern auch zu sehen, so ja, Makrofotografie von den Cannabispflanzen. Und ja, und natürlich gibt es eine Menge andere Interviews mit ihm, da könnt ihr aber bei YouTube gucken, da gibt es diverse Fernsehauftritte und ich glaube noch einen oder anderen Podcast, also alles, was wir hier nicht abdecken, das decken wahrscheinlich die anderen Kollegen ab, also einfach mal googeln. Und ja, ich sag mal, weiß ich nicht, noch was Wichtiges, Gary?
Nee, heute? Dann lass uns mal anfangen mit dem zweiten Teil von Die Kunst des Highs.
So, jetzt kommen wir aber endlich mal zu dem Thema, weswegen wir dich ja eigentlich eingeladen haben, nämlich um über die Kunst des Highs zu reden. Man muss ja vielleicht sagen, unsere letzten zwei Stunden, die hätten wir uns ja eigentlich total sparen können, wenn es diesen ganzen Quatsch mit der Prohibition nie gegeben hätte. Weil wir haben ja jetzt primär darüber geredet, was sind die Probleme, warum überhaupt und Prohibition und hin und her und wie sieht die Legalisierung aus. Das ist ja ganz interessant in der jetzigen Situation, aber es ist ja nur deswegen, weil es überhaupt jemals verboten wurde. Hätte nie jemand die Idee gehabt, hätten wir jetzt sofort anfangen können mit der Kunst des Highs, weil dann hätte wahrscheinlich die Menschheit ja auch die letzten hunderte Jahre oder zumindest die letzten 60, 70 Jahre sich viel mehr damit beschäftigt, mit den positiven, mit den nützlichen Aspekten und ja, das wollen wir jetzt auch mal machen. Also wie gesagt, die Kunst des Highs, das ist sozusagen so eigentlich so dein Hauptthema und vielleicht kannst du da mal so einleitende Worte zu sagen und was verstehst du darunter, warum ist dir das wichtig und wir werden dann mal so gucken, wo die Geschichte so hinführt.
Ich spreche zuerst mal immer von einem Potenzial des Highs. Wenn mich Menschen fragen, wie das High oder was Cannabis wirklich bewirkt mental, während man high ist, wie verändert sich deine Wahrnehmung, wie verändert sich dein Denken, dann gibt es Effekte, die meiner Ansicht nach relativ robust sind, also die robust im Sinne von nicht sehr stark abhängig von der Umgebung sind. Und es gibt Effekte, die sind sehr stark davon abhängig, mehr davon abhängig, in welcher Verfassung ich bin, was ich für ein Set und Setting habe, also in welcher Umgebung ich bin, in welcher Stimmung ich bin, wie ich darüber denke, welche Einstellung ich habe und so weiter. Und dementsprechend sage ich auch immer, das High, wenn jetzt zum Beispiel die Frage auch mit der Kreativität kommt, das High liefert dir nicht automatisch bestimmte Ergebnisse, dass du kreativer wirst, dass deine Imagination besser wird und so weiter. Manche ja, die kommen oft. Also ich würde an erster Stelle nennen den Hyperfokus der Aufmerksamkeit. Also ich glaube, dass das eine der Grundeffekte ist von einer Cannabis, von Cannabissorten, dass sie einem die Aufmerksamkeit stark fokussieren. Worüber wir allerdings noch sprechen müssen, das heißt nicht unbedingt über einen längeren Zeitraum. Es kann auch das sein, was ich im Englischen Jumpy Hyperfocus nenne, also dass er sprunghaft wird. Mhm. Aber diese Hyperfokussierung ist meiner Ansicht nach zum Beispiel relativ robust. Andere Sachen sind, wie gesagt, kontextabhängig, ob ich zum Beispiel meine Kreativität verbessern kann, ob ich empathisch besser verstehen kann, während ich High bin, Einsichten habe. Das hängt von Dosierung natürlich auch immer ab, von der Umgebung ab und von anderen Faktoren, die ich von der Sorte ab, die ich beeinflussen kann. So, jetzt haben wir also dieses Potenzial, das heißt, das ist ein sehr großes Potenzial ist. Wir haben natürlich auch Risiken. Und je größer unser Wissen ist darüber, wie welche Sorte ich auswähle, welche Einnahmeform ich nehme, ob ich einen Extrakt nehme, ob ich einen Vaporisator nehme, ob ich einen Joint rauche, welche Dosierung ich davon nehme, in welcher Stimmung ich was nehme und vor allem auch in Bezug auf mich selbst. Also das spielt eben eine große Rolle. Was kann ich jetzt, welche Menge kann ich vertragen, in welcher Situation, wofür? Und was bringt es mir dann einen Vorteil? Und das nenne ich die Kunst des Highs, also zu lernen, zu wissen und zu lernen, wie ich mit Cannabis als Werkzeug umgehe. Das ist mein neues Buch, Elevated Cannabis as a Tool for Mind Enhancement. Also als ein Werkzeug für Bewusstseinsbereicherung, könnte man das im Deutschen übersetzen. Bewusstseinsveränderung, dass man es als Werkzeug einsetzt. Und da war in meinem 2013 Buch, was sehr bekannt wurde, was ein bisschen kürzer zusammenfasst, auch habe ich eine Metapher gebraucht, wo ich Cannabis mit einem Surfbrett vergleiche.
Ja,
das ist. Und ich glaube, diese Metapher bringt. Mhm. Ich glaube, das bringt einen sehr, sehr, sehr weit, die Metapher. Weil ein Surfbrett, ich fange den Essay so an, dass ich sage, stell dir vor, du kommst nach Hawaii, irgendwie Mitte der 50er Jahre, noch bevor die 60er anfangen, und du hast noch nie von Surfen gehört, und da steht irgendwie so ein Dude, irgendein Typ, der hat so ein Brett, ein schön geformtes, und sagt dir, hey, geh mal damit in die Wellen, stell dich drauf und du wirst einen Megaspaß haben. Jetzt stelle ich mich da drauf, gehe in eine 3-Meter-Welle und werde an den Strand geworfen, komme mit einer blutigen Nase zurück und sage zu dem, hey Digga, also hey, hör mal, also das funktioniert nicht. Ja, das ist kein gutes Werkzeug. Jetzt ist, wenn wir diese Geschichte hören, ist uns ja allen klar, also der Depp bin ich. Ja, das ist nicht das Surfbrett. Das Surfbrett ist natürlich ein tolles Werkzeug, um viel Spaß zu haben in den Wellen, um tolle Erlebnisse zu haben. Ich kann nicht damit umgehen. Das Schöne an der Metapher ist, dass es mir mehrere Sachen gibt. Beim Surfbrett brauche ich ja nicht nur ein Wissen, ja, dass man mir mit Sätzen, mit einer Theorie vermitteln kann. Kann man ein Stück weit über das Surfen. Ich kann dir sagen, hier, das ist eine Welle von der Art. Das ist, du musst erstmal hier so reinpaddeln und dich dann so hinstellen und so weiter. Man kann viel theoretisch, ja, kann man da sitzen. Aber dann muss ich Fähigkeiten erlernen. Ich muss lernen, wie kann ich durch hohe Wellen durchkommen, erstmal durch die Brandung, wie ducke ich mich da durch, bis ich erstmal da drauf komme. Wie drehe ich das Brett um, stelle mich drauf und balanciere dann. Und dann kommen eben auch Fähigkeiten, die ich wirklich erstmal aufbauen muss, also diese Balance auf dem Brett zu stehen, bevor die Welle überhaupt kommt und so weiter und so weiter. Mhm. Und ähnlich zu der Amplitude der Wellen wäre im Prinzip dann die Dosis bei Cannabis, ja, zu wissen, mit welcher Dosis kann ich jetzt schon umgehen. Als Anfänger kann ich vielleicht, reicht es mir, wenn ich einmal an einer bestimmten Sorte Cannabis ziehe, an einem Vaporisator, und dann reicht es für mich. Und es ist vielleicht genau das, was ich brauche, oder mehr sollte ich auch noch nicht machen. Und ich muss langsam lernen, wie kann ich mit diesem Zustand umgehen. Und bei der Metapher mit den Surfbrettern ist es auch so, ich war auf Bali, konnte noch nicht surfen, ist eine Weile her, und dann hat mir einer so ein Riesenbrett für Anfänger gezeigt, und ich habe gesagt, ich bin Anfänger, meinte, nimm das. Und dann habe ich gesagt, nee, das sieht uncool aus, das will ich nicht. Und ich habe mich dann auf ein kleines Brett, auf so ein Probrett, ich habe gesagt, gib mir das kleine, das ist sportlich da. Ich bin gut sportlich, also ich bin auch recht sportlicher Typ, und habe mich da drauf gestellt und habe mich natürlich zum Affen gemacht. Dann bin dann erstmal, habe mich da in die Wellen gestellt, die waren nicht groß, aber bin dann erstmal nach vorne gekippt und unter. Ich habe dann so zur Seite, nach links und rechts, wenn ich an den Surfer habe, mich nach vorne gekippt und abgesoffen. Und dann habe ich mich nochmal draufgesetzt und bin nach hinten gekippt, und dann bin ich rausgegangen und habe zu ihm gesagt, okay, gib mir mal das Große. Genau. So, ja. Und ähnlich ist es eben auch mit Cannabis, mit der Sorte, aber auch der Dosierung, dass ich natürlich lernen sollte, welche Dosierung, welche Sorte, wie wähle ich die für mich aus und so weiter, um dann zu Effekten zu kommen, die ich nutzen kann, um zu mentalen Effekten zu kommen, die ich nutzen kann. Und das Interessante an Cannabis ist eben, dass ich glaube, wir haben alle ein Stereotyp im Kopf, was grundfalsch ist. Und dieser Stereotyp ist auch verbreitet unter Menschen, von denen man eigentlich erwarten sollte, die wissen es besser. Also teilweise auch so ein bisschen in der Psychedelic Community, finde ich. Und ich nenne das mal einfach the happily dazed and confused stereotype. Also das so, ich bin, dass viele denken, naja, das Cannabis High, das macht einen so ein bisschen dusselig, ein bisschen happy, euphorisch, ein bisschen vergesslich. Und ja, so. Ne? Also dazed and confused, ja, im Englischen so. Ein bisschen durcheinander und dann aber auch so ein bisschen uplifting. Das wissen dann schon viele, dass es einen irgendwie auch happy machen kann oder euphorisch wirken kann. Während, wenn man sich dann genau mal ansieht, und ich habe da wirklich hunderte von Berichten angehört und gelesen, eben dadurch bin ich dann auch eben zu Lester Greenspoon gekommen in den USA, mit dem ich dann wirklich den Professor aus Harvard, mit dem ich gut befreundet dann war, der diese Geschichten gesammelt hat und diese Berichte, und habe die analysiert, auf Basis von meinen eigenen Erfahrungen auch verglichen und bin dann eigentlich mit einer riesen Liste von kognitiven Veränderungen herausgekommen, von denen ich mal vielleicht einige nennen möchte, damit wir so einen Überblick bekommen. Also wir haben zum einen sehr wichtig diesen Hyperfokus der Aufmerksamkeit, der wie gesagt, der nicht unbedingt so lang ist, der kann sprunghaft sein, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, ist ein hochinteressantes Thema, der zum Beispiel dann auch dazu führt, dass ich ein Essen, wenn ich etwas esse, mich stärker auf den Geschmack des Essens konzentriere, mehr Nuancen dann wahrnehmen kann. Also der führt auch zu anderen Effekten, wie perzeptuellen Effekten, dass ich zum Beispiel eine größere Geschmacksnuancen besser erkennen kann in einem Wein oder in einem Essen. Dann, wir haben die Intensivierung von Erlebnissen, also das heißt, viele Dinge fühlen sich intensiver an, könnte unter anderem mit diesem Fokus zu tun haben. Wenn ich mich stärker auf den Geschmack, auf den Schmerz, auf irgendwas fokussiere, erlebe ich den intensiver, aber auch detaillierter, also das ist ganz wichtig. Wir haben etwas, was ein Freund von mir, Jason Silver, immer wieder betont, das Gefühl, Feeling of Awe im Englischen, also dieses Bewundern, dieses Staunen, also was ja Aristoteles als Anfang jeder Philosophie gesehen hat, dass wir Dinge betrachten, als würden wir sie das erste Mal sehen. Diese Freshness of Experience, dass wir wirklich einen Kuss erleben, während wir high sind, als wäre es das erste Mal. Und dass wir anfangen, auch uns wieder Fragen zu stellen, zu sagen, wie kann das eigentlich sein? Oder dass wir Musik hören und staunen und sagen, oh, ich habe noch nie dann eben auch in dieser Erfahrung Nuancen erkennen, sagen, mein Gott, wie der Ringo Starr hier mit seinem Drumming irgendwas unterlegt von der Basslinie von Paul und so weiter. Ja? Also dann haben wir, was ich interessant finde, ich nenne es dann im Englischen Meaningful Redirection of Attention, wir haben eine Veränderung der Aufmerksamkeitsrichtung. Das heißt, viele Menschen haben zum Beispiel berichtet, dass sie, während sie high sind, mehr auf nonverbale Dinge, mehr nonverbale Kommunikation achten. Nicht unbedingt immer so stark auf das, was gesagt wird, sondern auch auf meine Handbewegung oder auf Gesichtsausdrücke. Und dadurch wiederum auch andere Dinge entstehen, dass sie empathischer, also dass sie auf einmal ein Gesicht stärker empathisch wahrnehmen, dass sie die Ängste von dem anderen besser wahrnehmen, weil sie auf nonverbale Dinge achten. Oder dass sie dass ihre Aufmerksamkeit stärker sich richtet, nicht nach außen, sondern nach innen, introspektiv, auf ihren eigenen Körper. Beispiel, man sitzt seit Tagen oder man sitzt den ganzen Tag am Computer, was wir ja alles machen, diese selbstinduzierte Paralyse, dass wir sagen, und ein ganz typisches Erlebnis ist, wenn man high ist, dass man auf einmal da sitzt und sagt, oh mein Gott, warum mache ich das eigentlich? Warum, dass man seinen Körper auf einmal wahrnimmt und sagt, ey, ich muss von diesem Bildschirm weg. Ich muss jetzt einfach mal eine Yoga-Übung machen oder rennen gehen oder und innerlich wahrnimmt. Also eine Veränderung, also nicht nur, dass die Aufmerksamkeit fokussiert wird, sondern dass sie sich auch auf andere Dinge richtet und oft auch auf uns selber richtet, auf unseren Körper richtet, auf die körperliche Kommunikation der anderen richtet. Dann schon genannt habe ich die größere Detail Wahrnehmung in was auch immer man hört, sieht, weil man wahrscheinlich auch fokussierter ist. Interessantes Thema sind synästhetische Erfahrungen. Das wird unterschätzt. Ich habe das in meinem Buch auch beschrieben, High, das positive Potenzial von Marihuana. Da ist ein langes Kapitel drüber drin, weil, ja, genau, weil das natürlich eine Sache ist, die sehr viel prominenter passiert unter LSD. Mhm. Also bei synästhetische Erfahrung, um das kurz zu erklären, bedeutet die Überkreuzung von sinnlichen Wahrnehmungen. Der typischste Fall ist, dass ich zum Beispiel ein Gitarrensolo von Jimi Hendrix höre und dabei korrespondierend Farben wahrnehme. Also sage, oh, der spielt jetzt irgendeinen Ton und ich sehe dabei ein Rot und dann spielt er und ich sehe tanzende Farben von mir. Kann aber Synästhesie kann auch bedeuten, ich habe so LSD-Erfahrungen gehört, wo jemand eine Türklinke anfasst und dann einen metallischen Geschmack im Mund hat. Also das wäre jetzt eine Synästhesie von Touch to Taste, also von der Berührung zum Geschmack, was selten ist. Also die recht oft ist von Tönen zu wirklich visuellen Eindrücken, was wiederum neurowissenschaftlich gesehen oft auch beobachtet wird, dass das Unterliegende, dass es mit Kreativität eine große Rolle spielt. Diese Synästhesie wäre jetzt aber ein bisschen lang. Ich will jetzt mal erst in diese Liste reingehen noch. Aber Synästhesie, synästhetische Wahrnehmung unter Cannabis, wenn man tatsächlich hohe Dosen genommen hat, kann man, also ich konnte das früher, kann man tatsächlich dann solche auch schon fast visuellen Trips haben. Aber die spielt auch eine Rolle, wenn wir sie nicht voll haben, also wenn wir nicht solche Farbszenarien sehen oder solche wirklich voll ausgeprägten synästhetischen Wahrnehmungen haben, können die schon eine Rolle für die Kognition spielen, dass ich assoziativer werde, dass ich anders denke und so weiter. Das habe ich lange erklärt in meinem Buch, aber wie gesagt, da gehe ich jetzt mal nicht so lange drauf ein. Was ein ganz interessanter Aspekt ist, der immer wieder in Berichten auftaucht, ist, dass sich das episodische Gedächtnis teilweise extrem verbessern kann. Das kennen wir auch aus der psychedelischen aus dem Bereich mit LSD und anderen Substanzen. Bedeutet, was ist das episodische Gedächtnis? Das ist das Gedächtnis, was mir Ereignisse, wo ich mich an Ereignisse erinnere, unterschieden vom semantischen Gedächtnis. Also mein semantisches Gedächtnis, dass Napoleon ein französischer Kaiser war, ist zu unterscheiden, also von dem Fakt ist zu unterscheiden von dem episodischen Gedächtnis, dass wann ich zum Beispiel gelernt habe, die Episode, wo mein Lehrer oder meine Eltern oder wer auch immer mir gesagt hat, dass Napoleon französischer Kaiser war. Also das heißt, unter Cannabis ist es sehr oft so, wie auch unter anderen Substanzen, dass man auf einmal bestimmte Erlebnisse wieder erleben kann, als wäre man wieder da. Also aus der Kindheit teilweise oder aus der Vergangenheit. Manche Erlebnisse, an die man rankommt, an die man sonst gar nicht rankommt. Andere Erlebnisse, wo man vielleicht sonst immer wieder die Geschichte erzählt dazu, aber eigentlich gar nicht das wiedererlebt. Und dann auf einmal hat man Cannabis genommen, hat dieses High und kann sich unglaublich gut daran erinnern, wie etwas geschmeckt hat, wie sich etwas angefühlt hat und so weiter. Dann auf jeden Fall auch sehr stark und immer wieder beschrieben die intensivierte Imaginationsfähigkeit, also die Fähigkeit. Und das vom Wort her ist auch ein bisschen irreführend. Viele denken da an Bilder. Ja, das können Bilder sein, das können aber auch Töne sein oder das können auch Tasterfahrungen sein. Das heißt, dass ich man denke an einen Koch, der vielleicht der High ist und dann sagt, ich kann mir jetzt besser vorstellen, wie ein Mango-Püree mit einer dunklen Schokolade mit jamaikanischen Rum zusammenschmeckt. Das ist Imaginationsfähigkeit, also auch ein Geschmackserlebnis. Weil viele denken immer, ja, Imagination ist natürlich schön für Maler und für Künstler. Nee. Das spielt eine Rolle, nicht nur dafür, sondern, und das ist auch aus der Neurowissenschaft, habe ich das gelernt. Ich habe mich ja lange mit Neurophilosophie beschäftigt auch, und da komme ich eigentlich her. Also zum Beispiel Michael Gazzaniga, von dem habe ich das gelernt, sagt auch, wir treffen ja fast alle unsere Entscheidungen auf Basis auch von Imagination. Also wenn ich euch jetzt frage, hey Leute, wollen wir morgen in eine Cessna steigen und Fallschirmspringen gehen, dann basiert ihr eure Entscheidung wahrscheinlich darauf, euch vorzustellen, wie wäre es, einen halben Tag mit dem Verrückten zu verbringen und dann irgendwie in so einer wackeligen Cessna hochzufliegen. Dann geht die Luke auf und dann gucke ich erstmal 3 Kilometer runter und soll da rausspringen und mir geht der kalte Wind ins Gesicht.
Ja. Danke?
Nein, danke. Imagination. Nein, danke, danke, aber nein, danke. Ja, also oder ihr sagt, ja, hurra, yeah, ja, fühlt sich genau toll an, aber das ist eben, oder auch wenn ich jetzt dastehe und jemand fragt mich, ob ich die Frau daneben mir heiraten will, dann stelle ich mir vielleicht auch vor, wie ist es denn mit der in 5 Jahren, in 10 Jahren und so weiter. Also Imagination, extrem wichtig, wird von vielen beschrieben, dass sie sich verbessern kann, stark beeinflusst ist. Dann haben wir einen interessanten Effekt wie Mind, ich nenne es im Englischen Mind Racing, also Gedankenrasen. Das kann als sehr unangenehm empfunden werden, kann aber auch sehr positiv sein, dass man einen sehr schnellen Fluss von Gedanken hat, damit auch tolle Assoziationen hat. Manchmal hat man auch das Gefühl, man rennt einem Gedankenzug hinterher, den man nicht mehr aufspringen kann, wo man dann merkt, oh, ich habe einen Faden verloren. Ja. Dann gibt es, was viel auch beschrieben wird, eine Veränderung der Zeitwahrnehmung. Also meistens ist es so, dass die Menschen sagen, sie nehmen die Zeit als verlängerbar, sie hören ein Musikstück, sie hören Bob Marley zu und das Stück ist zu Ende und dann gucken sie auf den Rekorder und sagen, okay, das hat jetzt ungefähr 1,7 Stunden oder das hat fast 2 Stunden gedauert und dann sagen sie, oh nee, das waren 4 Minuten. Ja? Also diese Veränderung der Zeitwahrnehmung kann auch andersrum laufen, aber das ist meistens wird es so wahrgenommen. Dann haben wir als weiteren Effekt eine Veränderung der Mustererkennung. Mustererkennung ist natürlich unglaublich wichtig in unserem gesamten. Es gibt so viele Muster, die wir erkennen, und da sind wir auch wieder bei visuelle Muster, wo wir normalerweise dran denken. Eine Mustererkennung kann aber auch sein, dass ich einen Hund auf der Straße sehe und sage, ich mag ja Hunde, aber den werde ich nicht streicheln, weil so wie der an mich hinläuft, weiß ich, der ist früher von jemand geschlagen und der kommt mir so päpp daher. Also das ist so, wie der mich anguckt, ich lasse den mal lieber. Ja, der ist vielleicht, also auch eine Mustererkennung, die dahinter steckt. Dann haben wir ganz interessant auch eine veränderte, und viele sagen, dass sie auf einmal besser Fremdsprachen wahrnehmen, was auch mit dieser Mustererkennung zu tun hat, haben könnte, ja, dass sie auf einmal sagen, ups, ich bin jetzt in der Sprache drin, normalerweise höre ich so Fragmente und auf einmal erschließt sich mir die Sprache viel besser. Wir haben eine veränderte, auch sehr, sehr oft berichtet, eine verbesserte Fähigkeit, den eigenen Körper wahrzunehmen. Man ist high, man trinkt ein Glas Wasser und spürt auf einmal, wie das Wasser die Kehle runterläuft und wie es den Körper kühlt, wie sich das anfühlt. Und auch hier wieder, wo man sagt, oh mein Gott, ich hätte schon vor einer Stunde was trinken sollen. Auf einmal merke ich, Wasser ist Leben.
So ja, was also habe ich noch nie geschmeckt, genau.
Das wird auf einmal, sowas habe ich noch nie geschmeckt und ich spüre die Bedeutung von Wasser für meinen Körper. Ja, also ganz stark, also diese Wahrnehmung, wir haben ja ein eigenes System, Body Imaging Map, wir haben ein eigenes System im Gehirn, was dafür zuständig ist, uns unseren Körper wahrzunehmen, ob der heiß, kalt, Schmerzen und so weiter da sind. Dann haben wir einen interessanten Effekt von Mood Modulation, nenne ich das im Englischen, also eine Veränderung der Stimmung. Das kann sehr stark in Richtung Euphorie, antidepressiv gehen, muss aber nicht. Es gibt auch Sorten, die haben das nicht. Die können einen auch, ist auch sehr stark dosierungsabhängig. Gibt aber auch anxiolytische Effekte, also angstlösende Effekte zum Beispiel. Was dann wiederum sehr wichtig wird und interessant wird, auch in Bezug auf Denken, auch auf Kognition, weil Kognition auch sehr stark abhängig ist von Stimmungen und Ängsten und geleitet ist davon. Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe eine schwere Krankheit und habe Probleme über die Konsequenzen nachzudenken meines Zustands, über den Tod nachzudenken, über andere Dinge nachzudenken. Ich nehme Cannabis und ich kann zum ersten Mal auf einmal, komme ich in den Zustand, auch aufgrund von anxiolytischen Wirkungen, dass ich sage, ich kann jetzt zum ersten Mal darüber nachdenken, darüber mit anderen Leuten vielleicht auch reden, mich öffnen und so weiter, ist natürlich ein extrem wichtiger Faktor. Und dann kommen die wirklich noch darauf aufbauen, kommen ganz interessante mentale Fähigkeiten, die sich teilweise verbessern können unter günstigen Umständen, wenn man die Kunst des Heils beherrscht, die natürlich sozusagen zum Kern dessen gehören, was wir als Menschen, was uns als Menschen unterscheidet und ausmacht. Das wären Introspektionen, also wirklich die Fähigkeit, über uns zu reflektieren und introspektiv nachzudenken. Empathisches Verstehen, darüber habe ich sehr viel gearbeitet. Also die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen, Einsichten zu haben darüber, wie andere Menschen ticken, wie sie funktionieren, was sie denken, was sie fühlen. Damit verbunden auch bei der sexuellen Erfahrung oder bei einer Liebesbeziehung Einsichten zu haben, empathische Einsichten zu haben. Dann haben wir eine Veränderung der Kreativität und spontane Einsichten, die da, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich das sehr lange untersucht habe, wie, also ich würde mal Kreativität und Einsicht ein bisschen auseinanderziehen. Jede Einsicht ist im Prinzip ein kreativer Prozess, also eine spontane Einsicht in der Regel, aber es gibt auch kreative Prozesse, die jetzt nicht so stark auf der Bewusstseinsebene stattfinden, wo man einfach bestimmte Dinge kreativ macht, vielleicht malt intuitiv, die ich jetzt nicht so als Einsicht sehen würde. Und dann würde ich vielleicht noch dazu nehmen mentales, also Mental Healing, das heißt, dass wir wirklich auch Prozesse haben, wo wir in Heilungsprozesse reinkommen, kognitiv, körperlich auch durch veränderte Bewusstseinszustände, die würde ich jetzt mal noch mit dazu nehmen. Aber ich wollte mal einmal, ich weiß, das ist eine lange Liste, aber ich wollte die mal entgegensetzen, diesem Stereotyp Dazed and Confused. Und am Anfang, ja, mir fällt immer wieder auf, um das noch ganz kurz dazu zu sagen, wenn ich mit Leuten spreche, dass die am Anfang sagen, wenn ich sage, ja, da gibt es eine ganze Palette und so weiter, dass sie sagen, nö, irgendwie, ich bin immer nur, was weiß ich, happy und irgendwie ein bisschen und so weiter. Man merkt es ganz oft an Leuten, die auch das nicht so stark verbalisieren können, weil ihnen die Sprache vielleicht fehlt. Wenn man ihnen dann das ein bisschen erklärt, mhm, und von der technischen Sprache wegkommt und wie ich es jetzt gerade gemacht habe, ein bisschen ausführlicher wird, dann sagen, ja, ja, klar, kenne ich. Hatte ich auch schon. Ja, das mit dem Körper, ja, klar, kenne ich. Ja, das mit der Aufmerksamkeit, ja, ja, klar, hatte ich auch schon. Und dann sagt man, ja, seht mal, das sind jetzt 20 Effekte, die ich beschrieben habe. Das ist eine Riesenpalette. Ja.
Also eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus einem Film, wo es dann auch um Cannabis ging, das war tatsächlich von, ich habe gerade geguckt, von wann der Film ist, das ist von 1978, das ist Animal House. Ich glaube, mich tritt ein Pferd, glaube ich, heißt er auf Deutsch. Und da ist diese berühmte Szene, die mir wirklich heute noch im Kopf ist, wie Tom Hulce mit Donald Sutherland als Lehrer, als, ich glaube, Geschichtslehrer. Die sind gemeinsam auf einer Party und Tom Hulce als Junge vom Lande hat jetzt zum ersten Mal einen Joint geraucht. Und er ist eher euphorisch und er wiederholt dann das, was sein Lehrer ihm gerade versucht hat zu erklären, nämlich: Moment, kann das sein, dass das Sandkorn unter meinem Fingernagel, dass das ein ganzes Universum ist? Und Donald Sutherland zieht dann so an seinem Joint und sagt, ja. Und das war alles. Ja, und das ist heute noch so in meinem Kopf drin. Und es hat auch damals dazu, weil es ja auch was ist, weil normalerweise kennt man das ja auch immer so, dass die Stoner, ne, das sind die, also die immer passiv auf dem Sofa sitzen. Aber da war ich dann total neugierig darauf, tatsächlich, was das bei mir bewirkt. Ob ich dann auch solche Einsichten kriege und so. Und ich habe das eine kennengelernt, ich habe auch das andere kennengelernt. Und das ist immer wieder interessant. Es ist immer wieder so ein bisschen wie eine Wundertüte. Ne?
Aber man, das ist ja genau so ein bisschen so der Punkt, die Wundertüte, ja, ne? Weil die ganzen Effekte, die du jetzt gerade aufgezählt hast, wo du ja dann auch sagst, ja, wenn ich das mit anderen Leuten bespreche und sage, ja, das ist mir auch schon passiert, ja, das kenne ich auch. Das ist ja die eine Sache, also ne, die, im wahrsten Sinne des Wortes die Wundertüte, haha. Aber findest du es auch wichtig, jetzt bestimmte von diesen Effekten auch gezielt zu erreichen? Also, dass du sagst, ich habe jetzt hier meinen Joint und ich möchte jetzt Effekt so und so haben. Also, A, ist das für dich wichtig? Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja,
wie macht man das? Was sind da die wichtigen Voraussetzungen? Weil dann, vielleicht ist das jetzt der produktive, gute Deutsche in mir, der sagt, ja, dann bringt das ja auch was. Weil dann kann ich das ja wirklich auch zu was nutzen und nicht nur so in der Ecke rumhängen. Also da, das wäre jetzt vielleicht mal so eine Frage.
Dann ist es ja monetarisierbar.
Ja, genau.
Ja, mir ist es wichtig, zumindest auf die Möglichkeit hinzuweisen und die Einstellung zu verändern von Leuten. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Kreativitätsforschung. In der Kreativitätsforschung weiß man, ist relativ klar, dass Entspannung ein großartiger Faktor ist, um kreative Gedanken zu produzieren. Das heißt, viele Leute sitzen da und wollen jetzt irgendwie eine Melodie schreiben, einen Roman schreiben oder irgendwas und sie kommen nicht voran und dann gehen die im Wald spazieren und auf einmal macht es Klick und dann kommt eine große Idee. Und
sie gehen aufs Klo.
Und man weiß aus der Kreativitätsforschung schon, rechte, linke Gehirnhälfte und so weiter, was da eine Rolle spielt, dass diese Entspannung ganz wichtig ist, auch dafür, dass man dann bestimmte Prozesse zulässt. Eine Sache allerdings ist dabei sehr wichtig. Wenn ich den Waldspaziergang, wenn ich eine Einstellung habe und sage, ja, das ist ja nur ein Waldspaziergang, da kommt nichts bei raus, ja, dann ist es sehr gut möglich, also wenn ich nicht im Prinzip mit der Achtsamkeit, im Englischen Mindfulness, dabei bin und zu sagen, da könnte eine tolle Idee kommen und wenn sie kommt, behalte ich sie mir. Dann gehen diese Ideen oft verloren und das ist bei dem Hai, wenn man jetzt den Waldspaziergang nimmt, dann würde ich mal sagen, dass viele, wenn man jetzt auch in die Biografien von vielen Künstlern, Musikern oder so weiter geht, dann sieht man, dass die gezielt bestimmte Dinge auch tun, um sich zu entspannen und wissen aber auch, da kann was bei rauskommen und das dann schöpferisch für sich einsetzen. Die haben sogar teilweise ganze Rituale dann darum. Ja. Beim Hai ist es natürlich so, wir haben ein ganz starkes Stigma, wir haben einen ganz starken gesellschaftlichen Kontext, in dem viele sagen, ich nehme das nur zum Entstressen. Ja. Es ist aber eigentlich ja schlecht für mich. Also viele haben dann noch so diesen Selbsthass und sagen, okay, wenn ich produktiv sein will, wenn ich in der Schule und wie auch immer was machen will, dann lasse ich die Finger davon. Aber wenn ich jetzt wirklich eskapistisch abhauen will, der Realität entfliehen will, dann mache ich das mit dem Cannabis. Aber was Gutes, da kommt ja nur Bullshit raus und ich bin dazed and confused. Vielleicht habe ich Spaß an der Pizza und an dem Film, aber das ist ja nicht wirklich was, wo ich jetzt mit produktiv arbeiten kann. Wenn man diese Einstellung hat, dann werden viele dieser Ideen, die man hat, auch verloren gehen. Mhm. Ja, und deswegen ist eine der Grundsachen, die ich auch in The Art of the High, in die Kunst des Highs schreibe, legt euch vielleicht mal, also A, ändert eure Einstellung dazu. Weil ihr werdet vielleicht während dem High viel Unsinn auch reden, viel lustige Ideen haben, wo ihr später dir nochmal anguckt und sagt, war es nicht eigentlich. Ja. Aber es können auch großartige Sachen dabei sein. Das ist ähnlich wie in einem Brainstorm-Prozess. Ja? Wenn ich einen Brainstorm-Prozess mache, kommt unglaublich viel Müll dabei raus. Aber es kommen eben vielleicht auch, weil man sich entspannt und weil man sagt, wir lassen jetzt mal einfach alles, was uns als erstes in den Sinn kommt, raus, muss natürlich dann später gefiltert werden und bewertet werden und angeguckt werden. Aber es muss zumindest mal da sein, auch zur Verfügung stehen. Und das ist dann bei dem Hai, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Einstellung ändert. Und ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss jetzt kreativ das nutzen, um dies und jenes zu tun. Oder ich will, dass jeder das so benutzt, um dann den Wert rauszuholen. Ich will den Leuten nur die Möglichkeit aufzeigen. Natürlich kann man das dann auch benutzen, um zu sagen, hey, ich will jetzt einfach einen schönen Abend haben intensiveren Geschmack von meinem von meiner Eiscreme haben. Alles zugestanden und kann auch gut sein, wie gesagt, wenn man die Gefahren kennt. Aber man kann eben unglaublich viel mehr rausholen. Man kann empathische Einsichten haben, man kann großartige Erfahrungen beim Sex haben, auch Einsichten haben, man kann kreativ mitarbeiten, man kann sich in die Vergangenheit bewegen und Dinge wieder erleben, und die vielleicht extrem wichtig sind. Man kann seinen Körper neu wahrnehmen und so weiter. Hm. Und dafür muss man, wie gesagt, man muss einfach ein bisschen was drüber wissen, man muss was lernen über die Dosierung, man muss was lernen über die Auswahl der Pflanzen. Und das jetzt gehe ich mal nur auf die Auswahl der Pflanzen, das ist natürlich oder der Sorte. Das ist eine schwierige Sache, weil wenn wir jetzt mal in den medizinischen Bereich reinsehen, haben wir jetzt, glaube ich, über 200 Cannabis-Sorten, die im medizinischen Markt verfügbar sind für die Apotheke. Da wird viel White Labeling betrieben. Das heißt, da kommt eine Firma und sagt, hey Freunde, ich produziere die eine bestimmte Sorte. Ihr könnt euer Label draufsetzen. Das heißt, da sind auf einmal drei Namen von Sorten, die alle eigentlich die gleiche Sorte sind. Dann gibt es wiederum unter einem Sortennamen, der ähnlich ist, ganz verschiedene Sorten. Ja? Also das ist auch für Ärzte im Moment schwierig, weil im medizinischen Bereich zwar klassifiziert wird nach THC und CBD-Angaben. Das heißt, man sieht immer das Verhältnis von THC zu CBD. Aber die Terpenstruktur, also die Terpenanalyse ist teilweise nicht da. Und es ist auch nicht unbedingt immer die Stabilität gegeben in Bezug auf Terpene. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe da Inside-Informationen und ich muss sagen, wenn man sich von Lot zu Lot, das heißt von Ernte zu Ernte, ansieht, also da kommt eine Ernte aus Kanada und dann gucken wir mal, wie hoch ist bei der gleichen Sorte der Terpenanteil X und Y und wie hoch ist er bei der nächsten Ernte von der gleichen Sorte, dann kann man zwar ein bestimmtes Profil erkennen, aber da sind teilweise manche Terpene dann weg und weil das kümmert den Gesetzgeber auch nicht. Der Gesetzgeber sagt, wenn in dieser Sorte Red Number 4 oder irgendwas, ja, wenn da einmal so und so viel Limonen drin ist und in der nächsten Charge gar nichts von diesem Limonen, das kümmert den nicht. Den kümmert nur, ist da in einem bestimmten Schwankungsbereich THC und CBD drin. So, jetzt werden natürlich im medizinischen Bereich die Pflanzen schon sehr viel stärker unter Bedingungen produziert, wo man auch bestimmte Stabilität hat und damit auch schon ein Terpenprofil immer ähnlich bekommt. Aber auch da ist es dann teilweise aufgrund von Regulierungen noch nicht so ganz klar für den Konsumenten, ja, was habe ich da? Und natürlich auf dem Markt jetzt im Illegalen sehr schwierig, wenn man jetzt nicht einen Grower hat oder nicht jemand hat, wo man weiß, der macht das zu Hause, dass man dann weiß, was man ungefähr bekommt. Das heißt, dann haben wir noch ein zweites Problem. Es wird klassifiziert nach Sativa Indica auf dem Markt. Ich sage das immer ganz kurz so, dass wir von einer Ära der gezielten Desinformation auch über Regierungen und auch über offizielle Kanäle übergehen in eine Ära der Marketing-Desinformation. Das heißt, jetzt kommen medizinisch, aber auch auf dem Freizeitmarkt und anderen Märkten kommen jetzt Leute, die sagen, die Sorte und Kreativität funktioniert. Ja. Und da muss man einfach dazu sagen, das ist ein bisschen Blödsinn, weil, also die Sorte, oder nimm eine 100% Sativa, also ich bleibe nochmal in der Sativa-Indica-Sprache, und das beschreibe ich auch in die Kunst, das heißt, da orientieren sich jetzt die Leute nach Sativa-Indica-Merkmalen. Und da muss man dazu sagen, das mag sein, dass diese Merkmale früher vor 40 Jahren ein besserer Guide gewesen sind, dass man sagen konnte, okay, wenn man jetzt aus Mexiko eine 100% Sativa nimmt, dann ist die tatsächlich tendenziell eher so, wie das eben jetzt auch oft von Sativas und Indicas, wie es in der Regel gesagt wird, dass die Sativa eher ein mentales, euphorisches High auslöst, was nicht so stark auf den Körper geht, während die Indica eher nicht so euphorisch oder bestimmt stärkeres Stoned auslöst, was auf den Körper geht und bestimmte andere Merkmale hat. Das mag mal gestimmt haben, mehr oder weniger. Darüber kann man sich streiten, aber inzwischen ist die Hybridisierung der Pflanzen, also man hat so oft diese Pflanzen miteinander gekreuzt, dass, wenn jetzt einer kommt und sagt, er hat eine 70% Sativa, 30% Indica, man davon gar nichts mehr sagen kann. Das kann sein, die hat das, was man normalerweise unter Indica fasst. Das kann sein, das kann was ganz anderes sein. Und deswegen, man nimmt dieses, da sieht man eben auch, dass sich dann, wie sich die Mythen und wie sich bestimmte Probleme weitertragen. Wenn ich jetzt Leafly oder wenn ich andere Informationsplattformen ansehe, die klassifizieren, zumindest das letzte Mal, ich gesehen habe, alle stark noch nach Indica Sativa. sagen aber im redaktionellen Bereich genau das, was ich gerade erzählt habe, dass man das eigentlich gar nicht mehr nehmen kann. Warum machen die das? Ich habe mal mit einer gesprochen, mit einer Content-Managerin, die hat mir gesagt, naja, wenn ich es nicht mache, wenn ich die Sorten nicht nach Indica Sativa klassifiziere, dann gibt einer in Google Sativa ein, weil er eine gute Sativa sucht und kommt nicht bei unserer Webseite raus. Wir verdienen kein Geld mehr. Yeah. Wir wissen als Seedbank, also als Samenhersteller, wir wissen, dass die Klassifizierung nicht mehr stimmt, aber wir müssen weiter so klassifizieren, weil wir sonst untergehen. So. Und das heißt, da wird es dann natürlich ein bisschen schwierig, weil man eigentlich eine Situation schaffen sollte, wo wir, wie es ansatzweise jetzt im medizinischen Bereich der Fall ist, aber leider noch auf dem derzeitigen deutschen Markt nicht besonders gut, wo wir sagen, wir haben eine gewisse, eine Regulierung der Pflanzen, wo der auch immer sie haben will, ob das medizinisch ist oder nicht medizinisch, sagen kann, okay, ich habe eine Analyse von der Pflanze, die ich jetzt, oder von der Substanz, die ich jetzt bekomme, und da ist so und so viel THC, CBD, also der braucht wirklich eine Aufschlüsselung. Und wenn das, und dann kann er vielleicht bei der Sorte bleiben, hoffentlich bleibt die auch einigermaßen stabil. Und dann könnte man für sich möglichst gut dann auch eine Pflanze finden, wo man sagt, die nehme ich für XYZ. Interessante kurze Anekdote aus meiner medizinischen Laufbahn dazu. Ich habe mal den kanadischen Arzt Daniel Schachter gefragt. Der hatte zu der Zeit, das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, 5000 Patienten selber behandelt und hatte in seinen Ambulanzenkliniken mit Cannabis hatte der 30.000 Patienten behandelt. Und den habe ich gefragt, wie viele Sorten nimmst du oder wie viele Sorten bekommt ein Patient, wenn du den gut eingestellt hast? Also wenn du sagst, jetzt läuft der gut, ja, dann hat er gesagt, 2 bis 3. Das sind dann meistens, so, dass man sagt, der hat eine Sorte, die ihn durch den Tag bringt, die schmerzlindernd ist, und dann hat er aber eine andere Sorte, wo er sagt, damit kann er auch einschlafen. Und das für einen Patienten zu finden, ist eine Reise. Da geht es nicht nur um die Dosierung, sondern es geht wirklich auch um die Sorte. Das müsste man, und das ist das, was systemproblematisch ist bei uns, weil wir ein System haben in der Medizin, was nicht auf individualisierte Medizin ausgelegt ist. Weil da müsste man im Prinzip den Patienten ermächtigen mit Wissen und Fähigkeiten und ihm sagen, ich kann dir das an die Hand geben, aber du musst auch ein Stück weit, ich gebe dir sichere Planken sozusagen, wo du oder sichere Leitlinien, an welcher du jetzt experimentieren kannst. Also ich gebe dir das so, dass du nicht überdosierst und nicht die Treppe runterfährst und so, aber du musst selber dann zurückkommen zu mir nach 2 Wochen und mir sagen, wie hat es auf dich gewirkt? War das für dich, hat dich das zu müde gemacht? Hat dich das ängstlich gemacht? Oder hat es gewirkt bei deinen Schmerzen und so weiter?
Also ja. Es ist viel Trial and Error eigentlich erstmal. Also das ist,
es ist auch... Und das versuche ich im Prinzip mit der Kunst des Highs auch den Leuten zu geben, dass ich ihnen, ich gebe ihnen, also die Kunst des Highs ist ein sehr minimalistisch geschriebenes Buch. Mhm. Das ist eigentlich modelliert auf einem Buch von der Struktur her ein Stück. Dir, es ist, Gerin,
hast du es nicht? Genau.
Ja. Also die Kunst des Highs ist modelliert auf in einem Buch, das heißt von Thich Nhat Hanh, dem buddhistischen, zen-buddhistischen Lehrer, das heißt How to Sit. Und wo er in die buddhistische Lehre und in die Meditation wirklich sehr minimalistisch einführt mit ein paar Anekdoten und ein paar Übungen und so weiter. Mein Buch ist ist schon umfangreicher, aber es ist auch sehr minimalistisch gehalten. Und ich versuche den Leuten so ein paar Heuristiken, also ein paar Methoden zu geben. Ich versuche ein bisschen Wissen zu geben über das Endokannabinoid-System. Über
wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, fällt mir uns gerade auf.
Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben.
Das
müssen
wir auf jeden Fall gleich auch noch mal kurz erwähnen, weil das finde ich sehr wichtig.
Ja, das sollten wir. Ja. Und über Pflanzen und Menschen generell und über Terpene, also das, was ich vorhin noch erzählt habe über die Pflanze, dann aber auch über Einnahmeformen, Vaporisation versus, versus Extrakt. Versus Blüte über geraucht und so weiter. Also wie wirken die unterschiedlich? Wie ist der Onset? Wie ist die Dosierung und so weiter? Also ich versuche den Leuten so bestimmte Dinge an die Hand zu geben, sie aber auch darauf hinzuweisen, was ich vorhin diese lange Liste von kognitiven Wirkungen, dass ich sage, das ist das Potenzial, wo ihr auch hinkommen könnt, wo ihr auch mal danach gucken könnt. Also ihr könnt eine Session machen und sagen, ich versuche jetzt mal, mit einem High in meine Erinnerungen reinzugehen. Ich versuche jetzt mal in die Imagination reinzugehen, mir bestimmte Dinge vorzustellen. Oder ich versuche jetzt mal gezielt erstmal eine Intensivierung von meinem Körpergefühl zu erreichen und so weiter. Ja, und gebe ihnen so kleine Experimente auch dazu und kleine Hinweise, wie man mit der Dosierung anfängt. Und das Buch ist gemeint sowohl für Anfänger als auch wirklich für super Fortgeschrittene, die, weil dieses Thema natürlich schon sehr stark spezifiziert ist auf diese kognitiven Effekte und das viele nicht kennen. Und insofern versuche ich das zu machen, was man eben dann auch in der Medizin machen sollte, dass man den Leuten ein gewisses Wissen an die Hand gibt und sie dann an der Hand nimmt und sie dann aber ermächtigt, selber zu experimentieren, weil das ist der beste, das ist der einzige wirkliche Weg, den man gehen kann, weil die Leute das auch, weil sie auch dann wieder individuell reagieren auf die Pflanzen und dann wissen müssen, wie kann ich das einordnen.
Also ich habe es wirklich mit großem Interesse gelesen und ich würde sagen, das ist die perfekte Gebrauchsanweisung.
Ja, eigentlich. Ja, würde ich auch sagen.
So, danke. Ne? Und gerade dieser minimalistische Stil, das hat sich so gut und so schnell gelesen. Mhm. Also da muss ich wirklich sagen, das ist, also besseres Manual gibt's nicht.
Danke.
Dafür. Ja, muss man einfach sagen, ja.
Ja. Nee, finde ich auch.
Ja,
und,
danke.
Und ich glaube, es ist genauso diese wenigen, also diese minimalistischen Anweisungen oder Hilfestellungen sind es ja genau, die überhaupt dann es ermöglichen, dass jeder individuell für sich das guckt, weil wenn du da jetzt irgendwie super detailliert erklärst, dann ist man ja schon wieder viel zu stark auch in irgendein Muster eingedrückt, was vielleicht gar nicht passt für mich persönlich. Ne? Also für mich ist klar, Setting, Dosis und Intention vielleicht, das scheint mir so ein bisschen noch so ein Faktor zu sein, wenn ich jetzt eine von diesen 20, also was du auch gerade sagst, ich setze mich jetzt mal hin und will mal, mach die Intention sozusagen in meinen Körper zu gucken dabei oder ich mache die Intention, irgendeine Beatles-Platte zu hören und zu gucken, ne, was passiert denn da, also das sind
genau.
Das
ist ja, oder meditieren.
Ja. Also das ist ja sozusagen dann die Intention, die dahinter, die es vielleicht so ein bisschen steuert, weiß ich nicht.
Ja, absolut. Und ich glaube, auch sehr wichtig bei dem Buch ist der generelle Fokus, dass ich jetzt sage, ich gehe wirklich auf diese kognitiven Effekte, ich gehe nur auf das High. Mhm. Ich versuche da nicht alles reinzubringen, weil es gibt so unendlich viele Aspekte von dieser Pflanze. Klar. Also weiter jetzt reinzugehen in die möglichen Langzeitwirkungen oder in, ich weiß nicht, sondern das ist jetzt wirklich ein Buch, wo ich sage, das ist für Menschen. Das ist sicher auch sinnvoll für medizinische Patienten, die ein bisschen was lernen wollen, aber dann auch nicht genug für die, weil die müssen noch mal ganz viel andere Sachen wissen. Es ist nicht für die fokussiert, sondern es ist für Menschen, die wirklich wissen wollen, wie kann ich dieses High Bewusstseins verändern, also wie kann ich davon profitieren, wie kann ich das für mich in meinem Leben einsetzen. Und ich würde dem, was du gesagt hast, noch hinzufügen, also außer Dosis, Setting und Intention, würde ich noch hinzufügen, was ich glaube, dieses Buch auch gibt, dieses Panorama von möglichen Effekten, dass es mir die Möglichkeit gibt, introspektiv besser zu unterscheiden, wo und wie wirkt das, damit ich für mich das beschreiben kann. Und ich vergleiche das auch immer etwas mit der Sprache von einem Weinkenner. Wenn du das hinkt ein bisschen, aber man kann da durch was Gutes verdeutlichen. Wenn ich keine Sprache habe über ein Erlebnis mit Wein, ein Geschmackserlebnis, und du fragst mich zu einem, was weiß ich, Chateau Neuf 86, sensationellen, was weiß ich,
unglaublichen
Wein. Der war lecker, ja. Dann sagst du, gut, oder sagst du wie meine fast 5-jährige Tochter, wenn ich sie frage aus dem Kindergarten, wie war's?
War der Wein? Genau.
Gut, gut.
Genau.
Ja. Das sagst du nicht nur, weil du irgendwie gerade keine Lust hast, mehr darüber zu erzählen, sondern weil dir auch die Sprache fehlt, zu unterscheiden in diesem Geschmackserlebnis. Wenn dann ein Weinkenner kommt, und ich müsste jetzt natürlich ein bisschen bessere Weinsprache haben, um es besser verdeutlichen zu können, weil ich bin kein Weinkenner. Aber wenn der dann über erdige Untertöne und über irgendwelche Fässer spricht, wo es ausgebaut worden ist und so weiter, dann kennt er, dann merkst du an seiner Sprache, der kennt den Prozess der Weinherstellung, der kennt verschiedene Weine, hat eine Sprache, die du vielleicht gar nicht hast und kann dadurch, und das ist der Punkt, auch gar nicht introspektiv das richtig wahrnehmen. Ja, für den ist es gut. Und wenn du das introspektiv lernst, besser wahrzunehmen, und das versuche ich eben auch den Menschen mitzugeben, dass sie sagen, sie können das unterscheiden, Und ich gebe mal ein Beispiel mit der Aufmerksamkeit. Ja, viele haben mir widersprochen, wenn ich sage, das fokussiert deine Aufmerksamkeit, weil die gesagt haben, ich werde da total sprunghaft. Mhm. Und habe ich gesagt, das ist kein Widerspruch. Und ich erkläre dir gleich, warum. Wenn du, vielleicht mal eine lustige Anekdote dazu. Ich habe mal eine Bekannte gehabt, die hat zu mir gesagt, hey, du hast doch ein Buch darüber geschrieben. Ich habe abends, vor einer Party mein Höschen gebügelt und habe es dann am nächsten Morgen in meinem Kühlschrank gefunden. Wie ist denn das passiert? Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, das ist relativ einfach zu erklären, also eine Möglichkeit, wie es passiert ist. Du hast dieses Höschen gebügelt, bist durch den Raum gegangen, wolltest es in deinen Schrank legen. Im Raum hast du gemerkt, Mist, also du warst high, hast gemerkt, Mist, ich habe echt mega Hunger bekommen auf einmal. Ja, du hast die Munchies. Dann gehst du zu deinem Kühlschrank, hast die Munchies, siehst da hinten, hinter dem Omelette oder hinter dem, was weiß ich, Auflauf, den du noch drin hast, siehst du einen Joghurt, den da, wo du ran musst, merkst aber, ich komme da nur mit beiden Händen ran, legst dein Höschen in den Kühlschrank, nimmst das Ding raus, was du essen willst und vergisst den Rest, weil du gerade so im Moment bist und im Hyperfokus bist. Und später, am nächsten Tag, findest du das dann in deinem Kühlschrank. So, dann meinte die, ja, das könnte eigentlich gut so gewesen sein, das klingt gar nicht unplausibel. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Hyperfokussierung, wo du aber vielleicht vergesslich und sprunghaft bist, was wir vielleicht alle erleben, auch während einem High. Das hängt aber, ich glaube, diese Hyperfokussierung ist da, wenn ich jetzt zum Beispiel mich hyperfokussiere auf unser Gespräch und auf einmal werde ich aber hungrig und denke, oh, jetzt, dann verliere ich den Faden, dann gehe ich woanders hin. Dann merke ich, oh Mist, ich habe ja vergessen, noch einen Freund anzurufen, den muss ich jetzt anrufen. Und dann in dem Gespräch assoziierst du frei und kommst wieder auf ein ganz anderes Thema. Und das heißt, du wirst sprunghaft, das kann sein. Das heißt, dein Fokus bleibt nicht immer auf dem gleichen Thema, auf dem gleichen Dings, aber du bist immer, egal was du in der Wahrnehmung hast, fokussiert. Mhm. Das nenne ich einen Jumpy Hyperfocus. Und es gibt auch dafür Möglichkeiten zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die ich tun kann, dass ich das vermeide. Manchmal will man es ja haben, wenn man assoziativ springen will. Ja? Aber manchmal willst du es vermeiden, weil du sagst, ich möchte eigentlich bei der Sache bleiben. Wenn du zum Beispiel einen Film anguckst, hast du eine starke Klammer, wo du sehr kriegst viel Input und du bleibst bei dem Film. Ja, es gibt aber auch andere Dinge, wo du dir eben dein Set und Setting so setzen kannst, dass du sagst, du gehst nicht so stark in diesen Jumpy Hyperfocus. Eine der wichtigsten Sachen ist CBN und andere, also CBN-Cannabinol ist ja ein Verfallsprodukt von THC und auch CBD, was medizinisch auch relevant und gut sein kann, aber steht im Verdacht, möglicherweise zusammen mit anderen Verfallsprodukten, also wenn du sehr lange dein Cannabis irgendwo liegen lässt, was ja recht lichtempfindlich und Lichtwärme zeitempfindlich ist, dann und Sauerstoff, dass es dann eben zerfällt und du dann eigentlich ein High bekommst, das eher so dich fragmentiert, sage ich dann immer, also wo du diese typischen Fadenabrisse hast, wo du sagst, wo war ich jetzt? Deswegen werde ich schon immer panisch im Gespräch, wenn mir das passiert, weil dann alle denken, der hat das geraucht, ja? Prototypisch. Aber das ist eben dann, wenn du verbal das auseinanderziehen kannst und sagst, Hyperfokus, also in der Kognitionswissenschaft spricht man von selektiver Aufmerksamkeit. Das ist eine Fähigkeit, dich jetzt für einen Moment wirklich auf etwas zu konzentrieren. Und dies aber zu unterscheiden von sustained, also von der gehaltenen Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit meiner Aufmerksamkeit. Das im Zen-Buddhismus zum Beispiel gibt es eine Übung, wo man sagt, man versucht jetzt mal 2 Minuten, also einen Stein zu visualisieren und halt den mal 2 Minuten lang in deiner Imagination. Mhm. Unglaublich schwierig, ja. Also da auch nur ein paar Sekunden reinzugehen. Ja. Und das ist dann dieses Sustain. Und da gebe ich, deswegen finde ich zum Beispiel auch, dass Meditation kann dann eine Hilfe sein, wenn man länger meditiert, um generell auch in einem High eine sustained, also eine verlängerte Aufmerksamkeit, also eine längerfristige Aufmerksamkeit zu halten, die Aufmerksamkeit zu halten. Und das ist ein Beispiel für so einen Unterschied oder für verbal das, was ich versuche, den Menschen mitzugeben, dass ich ihnen zeige, das kann passieren, das kann passieren. Da könnt ihr drauf achten, introspektiv in eurem Bewusstsein, auf Empathie, achtet mal darauf, wie nimmst du deine Freundin wahr? Hast du vielleicht eine Einsicht, wo du sagst, oh mein Gott, jetzt merke ich erst, dass wir immer oder dass ich immer defensiv reagiere auf XY, was sie macht, wegen, keine Ahnung, meiner Mutter oder was auch immer ich getan habe. Und wenn man Menschen, glaube ich, das gibt, dann können Sie sich dahin auch, können Sie sich leichter orientieren und das darf von diesem Potenzial auch Nutzen ziehen. Ja, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Die Kunst ist heiß, dass du eigentlich auch über dein Bewusstsein schlechthin eine Sprache bekommst und eine introspektive Fähigkeit bekommst, um dann Dinge wahrzunehmen. In Bezug auf Kreativität ist es dann zum Beispiel auch sehr wichtig, da geht es dann eben nicht nur um Dosierung oder was, Gary, was du vorhin angesprochen hast, die Temperatur, weil mit jeder Temperatur im Vaporisator oder im Joint ziehe ich praktisch ein anderes Profil von chemisch aus der Pflanze raus, sondern ich bekomme auch die Fähigkeit bei der Kreativität bestimmte Phasen und bestimmte Aktivitäten zu unterscheiden. Das sage ich immer und immer und immer wieder. Das ist eine der Grundfähigkeiten, die man entwickeln sollte, wenn man kreativ damit arbeiten will, die ich auch in die Kunst des Heiß ausbreite. Nehmen wir mal kurz nur die Phasen der Kreativität. Ich gebe nur ein Beispiel. Du hast vorhin erwähnt, Gary, schreiben. Mhm. Es kann, bei mir zum Beispiel kann das sein, dass ich, wenn ich schreibe, wenn ich ein High erlebe, dass ich tatsächlich auch fokussiert bin und gut schreiben kann. Ist in der Regel nicht der Fall oder oft nicht der Fall. Bei mir ist es eher so, dass ich sage, wenn ich high bin, entwickle ich tolle Ideen, die ich mir dann vielleicht auch kurz aufschreibe und nur so einen Satz hinschreibe und die ich dann später ausarbeite, weil ich sonst zu sprunghaft bin. Das ist aber unterschiedlich. Das kann für jeden unterschiedlich sein und auch von der Dosierung abhängen. Und das ist auch was, was man für sich rausfinden muss. In welcher kreativen Phase hilft mir, kann mir welche Dosierung, welche Pflanze helfen? Es kann sein, dass mir, ich nenne das ein Deep Dive, dass ich sage, ich nehme eine hohe Dosis von Cannabis, leg mich hin, weil ich bin, vielleicht werde ich dann noch müde und werde irgendwie, ich habe auch motorisch irgendwie nicht mehr Lust, ich bin zu sprunghaft. Generiere aber eine großartige Idee für eine Figur oder für einen Roman oder für ein Bild, einfach nur für, wenn ich was malen will, die ich aufschreibe und wo ich am nächsten Tag sagen kann, jetzt kann ich mich hinsetzen und das Bild malen. Jetzt kann ich 2 Stunden lang da sitzen, vielleicht mit einem schwächeren High oder gar nicht High und die ausarbeiten. Während eventuell eine niedrigere Dosierung mir helfen kann, zu schreiben, in den Fluss des Schreibens zu kommen, in the flow. Mhm. Oder ich kann auch zum Beispiel in dem Redigierungsprozess, also in dem Prozess, wenn ich geschrieben habe, alles ohne Cannabis machen, funktioniert wunderbar, aber ich sage, wenn ich jetzt Cannabis nochmal einnehme und mir das nochmal angucke, dann merke ich, oh, da finde ich Fehler oder, ja,
also ein Kollege von mir, der Phasen. Macht das, der bei jedem fertigen Drehbuch macht er noch immer den Cannabis Draft,
ja, hat er mal gesagt. Genau, und das ist aber für jeden verschieden. Das hängt eben auch davon ab, wie man selber, wir sind ja auch alle verschieden. Der eine ist mehr auf der ADHS-Seite, der andere ist mehr obsessiv vielleicht und dementsprechend brauchen wir auch anderen, sozusagen eine andere Veränderung im Bewusstsein, um bestimmte Effekte zu erreichen. Und die zweite Sache in Kreativität, die ich immer betone, ist, wir sehen Kreativität immer als uniformen Prozess, der es aber nicht ist. Wenn ich Jazzmusiker bin, mein Bruder ist Jazzmusiker, und ich stehe auf der Bühne und ich muss live ein Solo spielen mit, sagen wir mal, mit der Trompete, dann muss ich Hand-Augen-Koordination parallel bewältigen und muss ganz viele kognitive Prozesse bewältigen und muss dann noch spontane Ideen vielleicht haben, die ich produktiv einarbeite und vielleicht noch auf andere Musiker hören, Zeitwahrnehmung und so weiter. Bei manchen Musikern, die sagen, also Louis Armstrong hat gesagt, er hat jeden Tag Cannabis genommen, ja, und sein Scatten, also wenn man sich die empfehle ich jedem Really the Blues, die Biografie von Autobiografie von Milton Mesro, der das sehr gut beschreibt und also Ich bin ja der Meinung, dass Cannabis eine extrem gute Rolle und eine wichtige Rolle in der frühen Evolution des Jazz hatte.
Absolut.
Da gibt es aber auch andere Musiker, also da kann das unglaublich viel bewirken und hat, glaube ich, auch unglaublich viel bewirkt. Gibt aber auch Musiker, die sagen, boah, ich habe mein Time. Ich kam von der Bühne, habe gesagt, ich glaube, Archie Shaw hat es probiert, der kam von der Bühne und hat gesagt, hey, und, wollte es extra mal probieren, weil es bei anderen immer gesehen hat, und gesagt, oh, ich war echt gut, oder? Und die anderen haben gesagt, hey, Digga, nee, also, Entschuldigung, das war grauenhaft, dein Timing war völlig off. Ja. Und weil er eventuell dann eben diese Konzertierung nicht mehr hingebracht hat. Ich habe in meinem neuen Buch, ich glaube, das ist ganz, ganz schön visualisiert, ein Beispiel von einem Basketballspieler. Nehmen wir mal an, da ist ein Basketballspieler, der ist high, der dribbelt und hat noch 5 seconds on the clock. Also er hat noch 5 Sekunden, um einen Treffer zu erzielen und weiß, das ist jetzt Final, das ist wirklich das Finale und er muss diesen Treffer machen. Sein Gegner ist aber einer, der ihn in- und auswendig kennt. Ja, und der weiß, er muss jetzt gleich einen Sprungwurf machen. Der braucht eine Täuschung, die sein Gegner nicht kennt, und sein Gegner kennt alle seine Täuschungen. Das heißt, der muss jetzt irgendwie was machen, was der nicht kennt. Jetzt nehmen wir mal an, der macht auf einmal eine Handbewegung, die völlig erratisch ist, und das ist eine spontane Idee, die er deswegen bekommt, weil er high ist und weil er vielleicht ganz andere kognitive Prozesse hat, macht eine Handbewegung. Der Gegner ist für eine Sekunde kurz im Off, springt hoch und kriegt dadurch genau den Vorteil, trifft den Korb, super, läuft vom Feld und sagt, ich bin ja echter Chef, oder? Und alle gucken ihn an und sagen, Digga, das war 7 Sekunden zu spät. Was ist eigentlich mit dir los? Ja, du hast komplett dein Zeitgefühl verloren und hast einfach viel zu lange dir Zeit genommen. Die Idee war großartig, ja. Aber da sehen wir bei Kreativität, die beurteilen wir nicht nur nach, ist es neu, und ist es, sondern ist es auch nützlich. Und ist es, und deswegen bei Kreativität ist in jede Aktivität ist oft erfordert eine Konzertierung von ganz vielen Fähigkeiten, Hand-Augen-Koordination, Bewegungskoordination, manchmal bei einem Gedicht nicht, wenn ich ein Gedicht schreibe, gar nicht. Da habe ich auch keinen Zeitdruck, wie bei einem Solo auf der Bühne. Und das heißt, man muss sich jede kreative Aktivität anders ansehen, wie auch Cannabis dann darauf einwirkt, um zu sehen, passt es für mich. Es kann sein, Cannabis wirkt für mich hervorragend, um ein Gedicht zu schreiben, weil ich einfach Ideen generiere und irgendwann kann ich die dann einarbeiten. Aber ich kann weder ein Solo auf der Bühne spielen damit, noch kann ich einen kreativen Move auf dem Basketballfeld machen, weil ich einfach viel zu sehr im Off bin und falsch fokussiert bin zum Beispiel. Also das sind die zwei Punkte. Aktivität, Phase bei Kreativität, die man stark beachten sollte, wenn man da mitarbeiten will.
Ich meine, das Interessante ist ja wirklich, dass Cannabis super individuell und auch ist und aber auch eine gewisse Selbstwirksamkeit ja beim User oder beim Konsumenten dann ermöglicht. Denn es ist eben nicht so wie, hier ist die Tablette, die nehme ich 2 Stück, dann hat die und die Wirkung. So, das ist ja manchmal gewünscht, klar, natürlich, bei einer Aspirin möchte ich gerne wissen, wie viel, nehme ich eine, dann habe ich keine Kopfschmerzen mehr. So, ist ja auch nicht über, ist natürlich auch in Wirklichkeit nicht so, sondern jeder ist ja individuell, aber ich sag mal so im Groben. Und hier bei all dem, was du jetzt so beschrieben hast, sowohl die ganzen verschiedenen Wirkungsweisen und Anwendungsgebiete, aber eben auch, worauf ich überall achten muss, das ist ja, da bin ich ja auch gefordert, was ja auch positiv ist. Also es ist eben eigentlich überhaupt genau das Gegenteil, will ich sagen, von dem passiven Konsumenten, den wir ganz am Anfang, ne, dem Stoner, sondern es ist ja eine total aktive Sache, wenn ich mit Cannabis arbeite. Also und das ist ja genau das andere Gegenteil. Das finde ich total spannend. Ne? Also dass das eben nicht der Stoner ist. Also das.
Ja. Und das ist, wir haben dann analog, denke ich mal, in der Medizin zu dem, was man, wovon man auch, also ich hasse ja diesen Freizeitgebrauchbegriff oder im Englischen recreational, deswegen sage ich im Englischen immer re-creational, also ich wieder neu erfinden im Prinzip. Freizeitgebrauch, weil das Ganze so auch schon fast stigmatisiert, so nach dem Motto, das ist ja irgendwie nicht so richtig wichtig, das so ein bisschen macht happy. Aber ich spreche da immer von dem verantwortungsvollen Gebrauch für Erwachsene oder vielleicht auch inspirativen Gebrauch, was wichtig ist, weil man sonst die Fülle der Möglichkeiten untergräbt mit dem Begriff. Nochmal, in der Medizin haben wir gesehen schon, da sind wir vielleicht beim Endokannabinoid-System. Viele wissen das nicht, leider auch die Ärzte nicht. Ich gehe da jetzt nicht auf die Details ein, aber wir haben alle alle Tiere, alle Menschen haben ein endokannabinoides System im Körper, egal ob wir jemals mit Cannabis in Berührung gekommen sind oder nicht. Alle Tiere bis auf Insekten. Dieses endokannabinoide System ist über eine halbe Milliarde Jahre alt, evolutionär. Das wissen wir von Seescheiden und anderen primitiven Organismen, die schon so alt sind, die heute noch existieren. Und das ist ein regulierendes System im Körper. Wir kennen das Opioide-System, Endo-Opioide-System, beziehungsweise Endorphine-System. Wir wissen zum Beispiel, das wissen die meisten Menschen, dass wenn ich ein Opiat oder ein Opioid nehme, dass es deswegen Schmerzen lindert, weil ich schon im Körper ein endogenes System habe, also ein körperinneres Endo von innen im Griechischen, dass ich ein regulierendes System hat, was Schmerzen und andere Zustände reguliert, was basiert auf Opioiden, also die vom Körper selbst hergestellt werden und dann Agonisten hat, die auf Rezeptoren einwirken. Und wenn ich von außen dann eine Substanz wie Opium nehme oder Heroin oder andere, dann wirken die auf dieses körpereigene Rezeptorsystem ein und bewirken damit das, was der Körper teilweise eben auch, also Belohnung, Glücksgefühle etc., was der damit auch bewirkt. Bei Cannabis ist das 20 Jahre circa das, später entdeckt worden, dieses System, in den 90er Jahren. Und dieses System ist unglaublich komplex, unglaublich wichtig für den Körper, ist von dem, was jetzt heute eigentlich, was man weiß und was die Experten sagen, ist es ein homöostatisches System, was für Balance da ist, also wirklich um den Körper, um viele Prozesse in der Balance zu halten, und wirkt unter anderem neuroprotektiv, es wirkt im Immunsystem, es reguliert Schmerz, Appetit, Stress, Stimmung. Es hat vor allem auch für inflammatorische Antworten hat das Wirkung. Es wirkt im wirkt im Verdauungstrakt. Es wirkt für die Haut, es ist in der Haut aktiv, also CB1 und CB2, das sind die Rezeptoren. Mhm. Sind in allen 5 Hautschichten, sehr viele in den unteren Hautschichten, deswegen werden auch topische Anwendungen von Cannabis sehr interessant werden in der Zukunft. Es wirkt auf die schlafregulierenden, auf Schlafprozesse ein. Also dieses System, dieses endokannabinoide System, ist an unglaublich vielen mentalen, aber auch physiologischen Prozessen im Körper beteiligt, die es steuert. Das erklärt auch zu einem großen Teil, warum wir diese unglaublich vielfältigen Wirkungen von Cannabis sehen auf dieses System. Ja. Also von exogen, von außen zugeführten Cannabis, was dann wiederum an diese Rezeptoren, was dann biosimilar sind, also was die sehr ähnlich sind zu den körpereigenen hergestellten Anandamid und anderen endokannabinoiden Agonisten, die dann in diesem System eine Rolle spielen. Und da sehen wir eben, warum, also wir sehen, warum Cannabis auch so vielfältige gesundheitliche positive Wirkung haben kann. Im Bereich des Bewusstseins würde ich mal sagen, gibt es da noch eine Menge zu entdecken. Es gibt aber auch schon Forschung darüber, wie zum Beispiel auch das endokannabinoide System eine große Rolle dabei spielt, dass es traumatische Erinnerungen abschwächt. Ja, also es gibt schon seit Ende der 90er Jahre von Beat Lutz und anderen Forschern bahnbrechender Aufsatz darüber, dass wir ein körpereigenes System haben, was das endokannabinoide System eben auch macht, dass es, wenn wir eine traumatische Erinnerung haben, dass der Körper selbst es schafft, diese Erinnerung nicht zu löschen, sondern abzuschwächen. Mhm. Über die Zeit, ja, dass wir, wenn es gut läuft, dass wir uns daran erinnern, oh scheiße, das war irgendwie blöd mit dem Tiger, aber wir sind auch nicht so panisch, dass wir ein posttraumatisches Stresssyndrom haben. Das liegt dann daran, dass wir langsam diese emotionale Reaktion abschwächen können. Und da ist dieses System beteiligt und es kann eben auch sein, dass deswegen Cannabis von außen genommen für Veteranen und so weiter hilft. Das hängt vermutlich damit zusammen. So, also wir sehen beim endokannabinoiden System, das leider viele Ärzte noch überhaupt nicht kennen, was eigentlich ein Hauptbestandteil in der Medizin im Studium sein sollte.
Das hat mich echt geschockt, als ich das gelesen habe, dass das kaum gelehrt wird. Also das ist unfassbar.
Das kennen viele Mediziner leider gar nicht. Ist mit, wie gesagt, das wichtigste balancierende System im Körper. Und das zeigt eben auch das, was ich vorhin beschrieben habe, warum vermutlich auch so viele bewusstseinsverändernde Effekte da, also warum so viele Krankheiten damit behandelt werden können. Also da gibt es auch Hypothesen, die noch, im Prinzip kann man noch nicht sagen, die sind bewiesen, die sind sehr plausibel, aber dass eben sehr viele Krankheiten, auch ob das Migräne oder andere Sachen sind, damit zusammenhängen oder Morbus Crohn oder wie auch immer, dass die damit zusammenhängen könnten, dass das endokannabinoide System Fehlfunktionen aufweist, irgendwelche Art, ob das entwicklungsphysiologische Störungen sind oder andere, ist dann noch eine Frage, die dann eben symptomatisch mit Cannabis behoben werden können. Und damit sind wir aber auch bei der vielfältigen wieder, was wir sehen, diese Vielfalt von Wirkungen auf Bewusstsein, auf Gedächtnis, auf Aufmerksamkeit und so weiter, die vermutlich auch damit zusammenhängen, dass wir eine sehr hohe Dichte von Rezeptoren im Gehirn haben und die sehr viele Steuerungsfunktionen übernehmen in der Kognition, wo ich ein absolutes Eldorado für die Gehirnwissenschaft und für die Psychologie und für die gesamte Neurophilosophie sehe, weil ich glaube, dass uns, und das ist auch meine Hypothese in meinem Buch Elevated, die ich jetzt sehr genau auch ausformuliert habe, ich glaube, dass wir bei der Erforschung des endokannabinoiden Systems, dass dieses System sehr stark in der Architektur der komplexesten kognitiven Aufgaben involviert ist, wie zum Beispiel Empathie, Introspektion oder Einsichten, Kreativität, dass da das endokannabinoide System eine große Rolle spielt und wir da extrem viel lernen können und eigentlich auch Grundlagenforschung brauchen, um da vielleicht auch den menschlichen Geist besser zu verstehen.
Ja, wo wir ja wieder bei deinem Potenzial sind, ne? Also das Potenzial einmal so für das High, aber eben auch das Potenzial, was da sonst so drin steckt, weil ich denke, das ist ja das, was mich persönlich immer so ein bisschen fuchsig macht, ist, dass du die Tatsache dadurch, dass sowohl Cannabis als auch eben andere psychedelisch wirkende Substanzen so lange illegal waren, dass ja auch kaum Forschung betrieben werden konnte, dass die Forschung, die betrieben wurde, sehr tendenziös war. Also gerade, ich habe es jetzt gerade auch wieder bei Cannabis ganz viel gelesen, dass natürlich die Studien nur finanziert wurden, die in den USA vor allen Dingen natürlich die möglichst negative Aspekte oder schädliche Aspekte vom Cannabis nach vorne geholt haben, während alle Leute, die nachweisen wollten, wie gut Cannabis für dies oder jenes ist, dass die keine Kohle bekommen haben. Das sind ja alles Sachen, die ja vor allen Dingen deswegen so frustrierend sind, weil man sich überlegt, wie viele Millionen Menschen, du hast es ja auch anfangs schon mal gesagt, ne, die jetzt, was die an Leid erlebt haben. Also ne, wie viele Krankheiten, wie viele psychische Probleme man tatsächlich behandeln kann mit diesen Substanzen. Und deswegen bin ich persönlich auch so daran interessiert. Also ich natürlich finde ich es auch schön, wie du, ne, dass man mal recreational sich irgendwo hinsetzen kann und so. Aber das ist ja nur ein kleiner Faktor. Und deswegen finde ich das, was du jetzt gerade sagst, nochmal, das Potenzial ist halt so groß, eben tatsächlich für viele positive Veränderungen für einzelne Menschen, aber damit dann ja auch für die Gesellschaft. Das ist ja nun mal auch ein Faktor, ne? Und da sind wir, deshalb sind wir da mal so dran.
Ja, also ich muss ein Stück weit noch widersprechen. Also ich glaube, dieser Re-Creational-Faktor ist schon ein enorm wichtiger und enorm großer. Zum einen, weil ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft das nicht erlauben dürften, Menschen in ihrer freien Ausübung von sich selber ihr Bewusstsein zu verändern, zu verhindern, solange sie nicht anderen damit
schaden. Ja, da gebe ich dir sofort recht, natürlich.
Zum Zweiten glaube ich auch, also deswegen glaube ich, ist das ein Riesen, auch neben der ganzen medizinischen Debatte und dem, was wir in der Traumatherapie, auch in der Psychotherapie damit anstellen könnten, Gutes, ist es, glaube ich, für viele Menschen, wenn man mal sieht, wie wichtig für Menschen Kreativität ist in der Art und Weise, wie sie leben, wie sie arbeiten, wie sie Beziehungen führen, wie wichtig für Menschen Empathie ist, Introspektion ist, Prozesse, die da angestoßen werden können, dann ist es auch gesellschaftlich, wenn wir uns mal ansehen, und das habe ich ja versucht in meinem Buch, What Hashish Did to Walter Benjamin, auch mal eine historische Dimension zu finden, und einen Impact zu finden von dem, was bisher trotz der vielen Prohibitionen auch Positives über Cannabis-Gebrauch, inspirativen Gebrauch in die Gesellschaft getragen wurde. Also wie viel das ausgemacht hat, Beispiel eben Jazz, ja, was war Jazz für eine Kraft, also wie viel hat es auf Jazz eingewirkt und wie hat es vielleicht auch, das war nicht das Einzige, aber es war ein großer Faktor im Jazz, dann auch in den 60er Jahren, wenn man Woodstock denkt und so weiter, inwieweit, ist natürlich auch eine große Debatte, aber wie weit hat Cannabis und andere Substanzen darauf eingewirkt, dass da gesellschaftliche Strukturen, verkrustete, aufgebrochen sind und wir vielleicht auch einen Atomkrieg aus dem Weg gegangen sind, inwieweit man sehe sich mal alleine an, auch wenn Menschen das nur in ihrer Freizeit gebrauchen, inwieweit könnte das zum Beispiel auch traumatologisch wichtig sein.
Richtig, ja.
In der Gesamtgesellschaft, ja, wenn Menschen das benutzen und damit im Prinzip da runterkommen. Und inwieweit könnte das wichtig sein, weil vielleicht Menschen, die es gezielt und bewusst und gekonnt benutzen, kreative Lösungen finden, die wir dringend brauchen. Wir brauchen kreative Lösungen jetzt. Wir brauchen Einsichten. Wir stecken in der Sackgasse. Wir stecken in einer Situation, wo wir da gab es einen Angriff. Wir müssen doppelt so hart drauf zurückschlagen. Kommen wir nicht mehr weiter. Ja, im Gegenteil. Und das heißt, wir brauchen Substanzen, die uns dabei helfen, diese Gewohnheiten zu durchbrechen, die uns unter Anleitung die uns helfen können, also ich bin davon überzeugt, dass sie uns auch gesellschaftlich helfen können. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieses Potenzial unterschätzt wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Der Walter Benjamin, der deutsche Philosoph, hat sich in 1927 hingesetzt und hat mit Haschisch experimentiert, weil er sich, er hat es profane Einsichten genannt, er hat sich davon versprochen, dass er wirklich philosophische und Einsichten für seine Arbeit generieren kann. Ich habe in meinem Buch auch ausgeführt, warum ich glaube, dass er das, also sozusagen mit dem Blickwinkel meiner Forschung, habe ich gezeigt, warum er das, er hat unglaublich gute Wahrnehmungen über Cannabis gemacht, hat aber auch, ich argumentiere das detaillierter in meinem Buch, das lasse ich jetzt mal aus, aber er hat auch Ideen generiert, die in seinem Artikel über das Werk im Zeitalter der mechanischen, der, Moment, das Kunstwerk im Zeitalter der mechanischen Reproduzierbarkeit, ich bringe immer die englischen, deutschen Titel durcheinander, aber so ähnlich. Der hat einen unglaublich, der technischen Reproduzierbarkeit, so, der hat im Prinzip die gesamte Perspektive von Kunsthistorikern nachhaltig über die Art und Weise, wie Film und Fotografie, wie die Reproduzierbarkeit, die technische oder mechanische Reproduzierbarkeit von Kunst im 20. Jahrhundert, wie das komplett die Kunst verändert hat, die Kunstwelt verändert hat, sind vielleicht Ideen, meiner Ansicht nach sehr gut argumentierbar, Ideen, die aus dem Cannabis-Hype rauskommen. Okay. Die Musik, Paul McCartney hat gesagt, die Beatles haben ihre Musik nur deshalb machen können, weil sie Cannabis und LSD genommen haben. Also sie haben erst dann angefangen, sinnvolle Musik zu machen. Nehmen wir mal alleine den Einfluss der Beatles auf das, was in der Welt passiert ist. Nehmen wir den Einfluss auf der Ideen von Walter Benjamin, übrigens auch Ernst Bloch, der ein sehr wichtiges Werk geschrieben hat, auch für die dann für die Studentenrevolution wichtig war, der Freund von Rudi Dutschke, der über Cannabis in die Geist, der geschrieben hat, dass Cannabis dem Menschen auch hilft. Der war ein interessanter Philosoph insofern, als dass man eigentlich hätte denken müssen, als Neomarxist ist der Bloch einer, der sagt, der Mensch ist von seiner Umgebung stark geprägt und beeinflusst und determiniert. Und der hat aber gesagt, nee, der Mensch ist sehr stark, auch der hat sehr stark betont, der Mensch lebt auf eine Utopie hin. Und das beeinflusst ihn eigentlich sehr stark. Wohin träumt er sich? Wohin will der gehen? Das beeinflusst sehr stark sein Leben. Und Cannabis kann ihm dabei helfen, die Imagination zu verstärken und kann ihm helfen, tatsächlich auch diese Utopie für sich scharf zu stellen und darauf hinzuleben. Und das hat auch einen gesellschaftlichen großen Impetus. Der hatte wiederum auch einen Einfluss auf Dutschke und an die ganze 68er-Bewegung. Mhm. Das mal nur so ganz kurz als Fetzen eingeworfen. Wenn wir uns das Kunst- und Philosophiegeschichtlich mal ansehen, was so Leute wie Bob Marley und so weiter tatsächlich auch für einen Einfluss auf die Gesellschaft hatten, und wir dann davon ausgehen, wie viel größer dieser Einfluss sein könnte, wenn wir in Zukunft Menschen haben, die mehr über die Cannabis wissen, die wissen, wie sie einen Vaporisator benutzen, bei welcher Temperatur, die so ein Buch wie Die Kunst des Heiß gelesen haben, um ein bisschen Eigenwerbung schon wieder zu machen. Aber wenn wir davon ausgehen, dann könnten wir auch sagen, vielleicht ist es ein gesellschaftliches Potenzial, was wir nicht verlieren wollen.
Du, das ist und eigentlich. Ich habe das Gefühl, das ist ein super Schlusswort. Ich denke einfach nur so angesichts der Zeit, weil ich glaube, das Tolle ist absolut. Ja, das Thema ist ja also da können wir ja noch 60 Stunden reden. Also da gibt es ja jeder Satz, den du gesagt hast, den kann man ja fast noch aufdröseln. Und ich finde, wir sollten das auch irgendwann nochmal weitermachen. Aber ich finde jetzt als Einführung in deine Arbeit, in deine Gedankenwelt und so ist das eine fantastische 3 Stunden und 20 Minuten insgesamt gewesen, die wir jetzt bisher geredet haben und ist ja jetzt auch gleich 5:30. Vielleicht machen wir an der Stelle mal, weil ich glaube, dass wir sind uns da sehr einig und ich möchte mich echt super bedanken für deine fantastischen Äußerungen und Ausführungen und so. Das war super.
Ich danke euch.
Ich mich auch. Also du hast meinen Horizont wirklich sehr, sehr erweitert. Danke dafür.
Das freut mich. Also das freut mich auch zu hören.
Vielleicht willst du den Hörern noch sagen, wenn sie mehr von dir wissen wollen, wo findet man denn noch Informationen?
Also man findet Informationen über meine Arbeit unter sebastianmarincolo.de, also .de zusammengeschrieben. Das ist meine Homepage. Da habe ich inzwischen auch meinen Blog, meine Blogbeiträge drauf. Und da die Kunst ist heiß, um das noch anzuhängen, gibt es auch als Audiobook. Sehr schön produziert mit tollen Sprechern. Und das heißt, man kann sich das auch gefahrlos im Auto anhören. Und das neuere Buch Elevated, Cannabis as a Tool for Mind Enhancement, würde ich wirklich auch empfehlen den Leuten, die nochmal sehr viel vertiefter das ansehen wollen. Das ist wirklich jetzt auch mein wissenschaftliches Update. Das ist die Übersetzung, die erweiterte von High, das positive Potenzial von Cannabis, aber mit 3 neuen Artikeln, also wirklich alles upgedatet und ganz, ganz neu und tiefer recherchiert, ist erschienen bei Hilaritas Press. Das ist der Verlag der Tochter von Robert Anton Wilson, was mich natürlich wirklich ehrt.
Sehr gut, sehr gut.
Editiert von einem Freund von Robert Anton Wilson und da bin ich auch, also das war für mich auch wirklich ein schöner Prozess, da nochmal ein Buch zu machen. Die waren sehr begeistert und ich bin es auch über das Ergebnis und hoffe, dass da auch in den USA ein bisschen Aufmerksamkeit generiert wird. Aber wie gesagt, das ist dann wissenschaftlich mein vertieftes Buch dazu. Wer sich da informieren möchte, hat dann Elevated, ist leider nur auf Englisch bisher erschienen und Die Kunst ist heiß als Manual und schönes Handbuch, um schöne Zeit zu erleben.
Ja, beide Bücher auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und zumindest gibt es ja Elevated dann die deutsche Version High als die alte Fassung, ist das ja sozusagen.
Ne? Mit
also da kann man zumindest High, ein paar von den Kapiteln auf Deutsch lesen. Aber es lohnt sich natürlich auf jeden Fall das Update. Und wer das, also sollte man auf jeden Fall reingucken und lesen. Also wir verlinken natürlich alles in unserem Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir bei Gelegenheit nochmal sprechen. Wir gucken mal.
Gerne.
Spätestens, wenn die Legalisierung, ich bleib jetzt mal bei dem Wort, wenn die durch ist, vielleicht gibt's da ja nochmal einen Anlass oder so. Aber für heute, glaube ich, haben wir sehr viel abgedeckt.
Genug, wirklich.
Ja, genau. Ja. Vielen Dank, Sebastian, und bis bald.
Ja, Dankeschön. Ja, das war wieder super interessant, muss ich jetzt einfach mal sagen. Also
ich kann mich da nur anschließen. Vielen, vielen Dank, Sebastian, für diese extrem ausführliche und tiefgehende Diskussion. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben es nicht ganz so viel gesagt. Der Sebastian, der kann schon ganz gut auch
natürlich
erzählen. Dafür haben wir ihn ja auch eingeladen. Also das finde ich super.
Das ist halt seine Kernkompetenz, absolut, muss man jetzt mal echt sagen. Genau.
Also nochmal, wer sich jetzt noch mehr interessiert für das, was der Sebastian so zu sagen und zu schreiben hat, der sollte vielleicht mal bei uns in den Shownotes gucken. Da gibt es den Link zu seiner Website und zu den ganzen Büchern direkt verlinkt zu Amazon. Und wie wir eingangs schon erwähnten, auch bei YouTube einfach mal seinen Namen googeln. Da gibt es schon noch diverse andere Gespräche, die auch ganz interessant und spannend sind. Also da kann man sich ganz gut bilden
zum ins Thema. Ins Thema.
Ja, mal, denn ja. Jetzt, wenn nun mal diese Neuregulierung jetzt kommt, dann wird diese Substanz schon auch noch mal ein bisschen andere Bedeutung hier in der deutschen Gesellschaft kriegen.
Das hoffen wir, ja.
Ja, da ist vielleicht nicht dumm, wenn man sich da schlau macht.
Ganz genau.
Gut, ja, dann würde ich jetzt an dieser Stelle nur noch einmal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne bei iTunes ein paar positive Reviews oder eine positive Review hinterlassen, uns viele Sterne geben. Ihr könnt bei unserer Patreon-Seite uns unterstützen, wenn ihr wollt, mit dem einen oder anderen Euro.
Das wäre toll, ja.
Das würde uns sehr freuen. Feedback, Fragen, Lob, Kritik etc. wie immer auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite, per E-Mail, bei X.
Man will immer noch Twitter sagen.
Bei Instagram, also überall könnt ihr uns eigentlich erreichen. Ja, ja. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr was zu sagen habt. Sagt bitte all euren Freunden, Bekannten und auch ruhig euren Feinden Bescheid, dass es diesen tollen Podcast gibt. Vielleicht werden die Feinde dann auch wieder Freunde.
Hör mal, du Arsch! Übrigens, da gibt es doch diesen tollen Podcast.
Ja, vielleicht werden sie, es geht ja bei uns viel um so positive Dinge.
Ja,
meistens.
Ja, das stimmt.
Aber meistens.
Das stimmt.
Genau. Und dann sage ich mal, bis in 14 Tagen.
Ja.
Möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.